diese Zeit zusammen haben können. Noch schöner wäre es, wenn alle hier zusammen sein könnten, aber das geht ja dieses Mal nicht. Aber doch danken wir dem Herrn und freuen wir uns, dass wir ihm diese Zeit absondern können, dass wir gemeinsam nach seinem Willen fragen und suchen können. Und wir glauben auch dem Herrn, dass er sich in dieser Zeit nicht verbergen will, sondern dass er uns durch sein Wort und durch die Gemeinschaft doch auch zeigen will, was auf seinem Herzen ist, was ihm so wichtig ist. Ich möchte noch mal kurz einen kleinen Blick zurückwerfen. Wir waren ja im Frühjahr das letzte Mal in dieser großen Gemeinschaft zusammen und unser Anliegen, das Wort, was wir gehört und gesprochen haben, war das Reich Gottes, dein Reich komme. Ja, und wir haben, glaube ich, in dieser Zeit und auch in den Wochen danach immer mehr eine Wertschätzung bekommen für die Kostbarkeit des Reiches Gottes. Wie wichtig es ihm ist, welch einen Preis er dafür bezahlt hat, damit sein Reich komme, damit es hier auf der Erde offenbar wird, dass er seine Herrschaft antreten kann. Und ich möchte kurz vorlesen, wir kennen ja alle den Wunsch der Jünger, dass sie zum Herrn Jesus sagen, Herr, lehre uns beten. Und der Herr lehrt sie beten. Nicht ein Gebet, was immer in der gleichen Form nachgesprochen werden muss, aber ein Gebet mit Gewicht. Ein Gebet, was zuallererst auf das ausgerichtet ist, was unserem Herrn wichtig ist. Matthäus 6, Vers 9. Betet ihr daher so, unser Vater in den Himmeln, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Da wir jetzt im Frühjahr und im Sommer einige Zeit damit verbracht haben, dafür, dass sein Reich komme, ja, denke ich, bietet es sich an, ein bisschen weiter zu gehen in diesem Gebet und zu beten, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf der Erde. Ja, Gott braucht heute Menschen, die mit ihm einstehen, dass sein Wille geschehe. Im Himmel, aber besonders auch auf der Erde. Ja, die auch ein Verlangen haben, dass sein Wille passiert und die auch ein Verlangen haben, seinen Willen zu kennen. Ja, als ich in der Vorbereitung ein bisschen überlegt habe, was ist eigentlich so besonders an dem Willen Gottes? Ich möchte euch heute diese Frage auch stellen. Was ist eigentlich so Besonderes dran am Willen Gottes? Ja, was macht ihn so wichtig für uns? Es gibt sicher verschiedene Antworten und ich denke, wir werden heute Abend und auch im Lauf der Konferenz noch zu der einen oder anderen Antwort kommen. Aber ich möchte heute Abend sagen, die Wichtigkeit und die Bedeutung eines Willens richtet sich besonders auch aus an der Wichtigkeit der Person, die den Willen hat oder äußert. Bei uns zu Hause, ja, wir sind eine Familie, da äußern verschiedene ihren Willen. Und manchmal, ja, ist der Wille von kurzer Dauer. Manchmal ist er nur, gerade als es ins Anziehen geht, ein Wille, was man gerne anziehen möchte. Oder ein Wille, der schon eine halbe Stunde später vergessen ist. So, das ist auch ein Wille, aber das ist eher ein belangloser Wille im Vergleich zu dem Willen Gottes. Wenn der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der von Anfang an war, über alles herrscht, über alles Bescheid weiß, wenn er einen Willen hat, dann hat es ein ganz anderes Gewicht. Dann hat es mehr Gewicht als der Wille jedes Menschen. Sei es ein Chef, sei es irgendjemand, aber der Wille Gottes hat für uns solch eine Bedeutung. Und es ist sicher kein Wille, der sich innerhalb kurzer Zeit plötzlich in das Gegenteil verwandelt, sondern er hat auch Bestand. Ja, ich denke, es ist gut, wenn wir heute Abend ein bisschen uns beschäftigen mit den Eckpfeilern des Willens Gottes. Ja, wenn wir in der Bibel lesen, gibt es verschiedene Verse, die über seinen Willen sprechen. Und ich würde heute Abend ein bisschen aufzeigen, aus was dieser Wille Gottes besteht. Ich würde sagen, der Wille Gottes, er hat drei Säulen. Vielleicht können wir es so machen, dass jemand aus Teams oder ein Haushalt immer den Vers liest und parallel ein bisschen an der Tafel was aufschreiben. Dann würden wir anfangen mit 1. Timotheus, Kapitel 2, 3 bis 4.
1. Timotheus 2, 3 bis 4. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Ja, lob den Herrn, das ist der Wille Gottes. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Damit fängt erstmal ja alles an, dass wir gerettet wurden. Dass wir unser Herz dem lebendigen Gott geöffnet haben und uns haben retten lassen. Uns haben retten lassen heraus aus diesem Zeitalter, heraus aus dieser Welt, heraus aus Sünde, heraus aus allerlei Dingen, die uns vielleicht verstrickt haben. Das war Gottes Wille für uns, dass wir gerettet werden. Aber nicht nur das, dass wir gerettet werden, sondern er hat auch diesen Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden. Wir sind froh, dass wir gerettet sind. Wir sind sehr dankbar. Aber Gott sieht weiter. Und ich denke, ja, das wird in dieser ganzen Zeit auch wichtig sein, dass wenn wir ins Wort gehen, dass wir genau lesen, genau hören und nichts vergessen. Ja, auch wenn ich hier vielleicht ein vereinfachtes Schaubild malen möchte, dann ist es doch gut, ja, den Willen Gottes in seiner Fülle zu sehen. Also er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und nicht nur, dass sie gerettet werden, sondern er möchte auch, dass sie zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also er hat noch mehr. Er hat nicht nur Rettung für uns, er hat nicht nur einen Anfang, den er mit uns machen möchte, sondern er will uns bis zur ganzen, bis zur vollen Erkenntnis der Wahrheit bringen. Und wenn schon der Anfang unserer Errettung wunderbar ist, ja, haben wir uns nicht gefreut, dass wir gerettet sind? Haben wir uns nicht gefreut, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir ewiges Leben empfangen haben? Ist dann nicht viel mehr noch, wenn wir zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen? Da muss doch noch viel mehr sein. Ja, und das ist Gottes Wille. Er möchte uns in die ganze Wahrheit hineinbringen. Und ja, da werden wir in diesen Tagen sicher auch drüber sprechen. Und der Herr will sich uns offenbaren. Gehen wir weiter zur zweiten Säule. Vielleicht kann wieder jemand lesen. Dies war es in meinem Thessalonicher Brief, in Kapitel 4, Vers 3.
Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht.
Ja, was ist der Wille Gottes? Unsere Heiligung. Ja, der Herr hat uns herausgerettet, aber er möchte uns auch heiligen. Und es gibt ja nicht so viele Verse im Neuen Testament, wo explizit der Wille Gottes benannt wird, aber in Bezug auf die Heiligung wird's hier benannt. Ja, er möchte uns heiligen, nicht in einer religiösen Weise, wie wir vielleicht Heiligung manchmal von Menschen hören, die die Heiligung nicht kennen, ein bisschen komisch, ein bisschen altbacken, ein bisschen ich weiß nicht was. Heiligung heißt, ja, dass wir abgesondert sind für unseren Herrn, für den lebendigen Gott. Er möchte uns für sich absondern. Er möchte uns seinem Wesen entsprechend verändern und uns sozusagen auch passend machen zu ihm. Das ist Gottes Wille, unsere Heiligung und dass wir meiden die Unzucht. Ja, es ist hier an der Stelle sehr ausdrücklich benannt und wenn wir in die Welt schauen, dann ist es nicht ohne Grund. Einerseits wenden wir uns sehr bewusst dem Herrn zu und wollen geheiligt werden, aber auf der anderen Seite wenden wir uns auch sehr bewusst ab von den fleischlichen Dingen, von den Dingen, die uns vom Willen Gottes abhalten, die uns beflecken, sodass wir nicht teilhaben können an dem Willen Gottes. So, ja, ist es auch diese ausdrückliche Aufforderung zu meiden. Ja, manchmal ist es ja modern, dass man so an allem, mit allem ein bisschen klarkommen kann oder klarkommen muss. Aber hier ist nicht die Rede von damit klarkommen, sondern hier ist sogar die Rede zu meiden, weil es der Wille Gottes ist, weil es der Wille Gottes erfordert. Ja, das ist der Wille Gottes, unsere Heiligung. Ich möchte noch die dritte Säule benennen. Da können wir vielleicht lesen in Matthäus 16, Vers 18.
Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen.
Ja, der Herr will seine Gemeinde bauen. Ist das nicht wunderbar? Er hat uns nicht in Unwissenheit gelassen, was ihm wichtig ist. Für uns persönlich, aber auch, ja, als Gemeinschaft, für uns Gläubige, als Gesamtheit hat der Herr auch gesagt, was ihm wichtig ist, was er will. Er will seine Gemeinde bauen. Er hat einen expliziten Willen. Gemeinde ist heute nicht nur etwas, weil es für uns Gläubige so schön ist, zusammen zu sein. Ja, Gemeinde ist nicht nur da, weil eben plötzlich so viele Menschen da waren und die haben einen Zusammenhalt gebraucht. Ich denke, das ist auch alles ein Aspekt der Gemeinde. Aber Gemeinde kommt daher, weil der lebendige Gott diesen Plan hat, seine Gemeinde mit uns zu bauen. Es ist sein ausdrücklicher Wille. Und wir lesen diesen Vers vielleicht nochmal dieser Tage, aber ich möchte ihn doch lesen, weil ich ihn so gut finde. Vers 3, Vers 9. Ans Licht zu bringen, was die Ökonomie des Geheimnisses ist, das von Ewigkeit her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, damit jetzt durch die Gemeinde den Mächten und den Gewalten in den Himmeln die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Also hier sind wir bei nichts Geringerem als bei Gottes ewigem Vorsatz. Also ich habe von einer Firma gehört, die hat neulich angefangen zu überlegen, was denn der Vorsatz dieser Firma sein könnte. Da musste man also wieder neu nachdenken drüber. Das hat man dann auch gefunden. Aber wisst ihr, dieser Vorsatz, der wird nicht ewig halten, nach meiner Erfahrung. Aber wenn wir von Gottes Vorsatz reden, von Gottes Wille reden, dann ist es ein ewiger Vorsatz. Den hat er gefasst schon von Anfang an, und diesen Vorsatz, den will er heute offenbar machen und kundtun durch die Gemeinde. Also ich muss sagen, ich finde es wunderbar. Ja, wie soll es denn heute geschehen? Durch die Gemeinde. Ich habe irgendwann jemanden getroffen, der hat aufgrund von verschiedenen schlechten Erfahrungen, die er gemacht hat, war er der Meinung, dass die Gemeinde nur was für die Zukunft ist. Und er hat diesen Gedanken geäußert. Und mir ist es gar nicht so einfach gefallen, ihm zu antworten, weil ich dachte, vielleicht ist die Gemeinde ja wirklich erst in der Zukunft wieder relevant. Ich meine, wir sehen auch die Gemeinde in Offenbarung, die Sendschreiben, dort ist sie erwähnt. Auch ganz am Ende, im letzten Kapitel von Offenbarung, ist auch die Gemeinde erwähnt. Aber wenn wir in Epheser 3 lesen, dann sehen wir, dass der Herr jetzt durch die Gemeinde wirken will. Er will jetzt den Mächten und den Gewalten in den Himmeln die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt machen. Durch die Gemeinde. Also, dieser dritte Pfeiler hier, diese dritte Säule ist sehr wichtig. Auch wenn es nicht nur persönlich für uns ist oder gerade deswegen, ja, es ist ein Pfeiler im Willen Gottes. Es ist das, was er sich heute vorgenommen hat. Und wir sind vielleicht heute eingeschränkt. Vielleicht können wir nicht alle zusammenkommen. Vielleicht haben wir Beschränkungen. Aber wir wissen doch, dass Gott heute seine Gemeinde bauen will. Und wir glauben es auch und wir sind auch überzeugt davon, dass er es tut. Und nicht nur sind wir überzeugt davon, sondern wir geben uns auch dafür hin. Wir stehen auch dafür hin, ein, dass sein Wille geschieht. Das Schaubild geht noch weiter. Die drei Säulen sind gezeichnet, also die drei tragenden Elemente des Willens Gottes haben wir schon gelesen, ausdrücklich so benannt als der Wille Gottes. Vielleicht kann jemand noch lesen in 1. Thessalonicher 5, Verse 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt Dank in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ja, hier nochmal ausdrücklich benannt, der Wille Gottes. Dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus an uns. Und was ist er? Zuerst freut euch alle Zeit. Das Wort alle Zeit nicht vergessen. Ja, manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in diesen Tagen kann einem manchmal schon das Herz ein bisschen in die Hosentasche fallen. Aber wir haben einen Grund, uns zu freuen. Alle Zeit. Betet unablässig. Unablässig beten. Und wenn wir von dem Willen Gottes reden, dann müssen wir definitiv auch über das Gebet sprechen. Wie wir eingangs gelesen haben, wir sollen beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Gott braucht heute Menschen, die unablässig dafür beten, dass sein Wille geschieht. Beten können wir alle und beten können wir unablässig. Und sagt Dank in allem. Wir haben die letzten Wochen ein bisschen drüber Gemeinschaft gehabt hier in Stuttgart, Dank zu sagen. Und es ist erstaunlich, es findet sich so manche kostbare Wahrheit. Also was mir zum Beispiel hängen geblieben ist, sind die 10 Aussätzigen. Alle sind geheilt worden. Und einer ist zurückgekommen. Einer hat Danke gesagt. Ist das nicht erstaunlich? Bringt man nicht schon den kleinen Kindern, Kindergartenkindern, bringt man doch bei, sag Danke, wenn du was bekommst. Aber irgendwie gerät es immer wieder in Vergessenheit, Dank zu sagen. Und ich glaube, auch für uns Gläubige gerät es manchmal in Vergessenheit. Ja, gerade wenn es um den Willen Gottes geht, dann beten wir oft und das ist wunderbar. Aber gibt's nicht auch Grund, Dank zu sagen? Haben wir nicht schon so oft auch gesehen, wie der Herr gewirkt hat? Wie er Gebete erhört hat? Manchmal haben wir es auch nicht gesehen, aber wir können ihm trotzdem danken, dass er der Herr ist, der auf dem Thron sitzt, der regiert. Ja, der König der Könige ist, der Herr der Herren ist. Wir haben Grund, ihm Dank zu sagen. Und immer, wenn wir ihm danken, wird es auch unser Gebet verändern. Manchmal ist unser Gebet sehr auf die Anliegen konzentriert. Und manchmal zieht uns das auch ein bisschen nach unten. Wir haben in der Familie die letzten Woche immer wieder für jemanden gebetet. Und ja, manchmal, wenn man viel betet, dann... Ja, irgendwie, einerseits weiß man, das Gebet, der Herr hört's und es ist beim Herrn an der richtigen Stelle, aber es bewegt sich ja auch nicht immer gleich was. Und dann, ja, ist man manchmal ein bisschen beschwert. Und mir hat das Wort über die Danksagung sehr geholfen. Dem Herrn einfach auch zu danken. Man muss nicht irgendwie jetzt verkünstelt dafür danken, über das, wo noch nichts zu sehen ist, aber wir können immer danken in Bezug auf den Herrn. Wir können immer danken in Bezug auf das, was er schon vollbracht hat. Ja, und wir können ihm auch danken, weil es ist sein Wille. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Es fördert Gottes Willen, wenn wir Dank sagen. Deswegen habe ich diesen Vers hier ein bisschen als Überbau, als verbindendes Element gezeichnet des Willens Gottes. Ja, weil es ist alles in einer gewissen Weise zusammenhält und auch verbindet und auch fördert. Die Erkenntnis der Wahrheit, wie wird sie gefördert? Auch durch unser Gebet, unsere Heiligung. Ja, wie können wir geheiligt werden? Auch durch die Freude am Herrn, durchs Gebet, durch Danksagung und auch der Aufbau der Gemeinde wird dadurch gefördert. Was ist denn jetzt mit Gottes Willen für uns? Was ist denn mit Gottes Willen für unser Leben? Bestimmt haben wir alle schon mal gebetet. für den Willen Gottes in unserem Leben. Wenn es eine Entscheidung gab, Berufswahl, Studienwahl, Partnerwahl, Hauskauf, ich weiß nicht was. ja, das sind Gelegenheiten, wo wir ganz besonders merken, dass wir nach Gottes Willen fragen müssen, weil wir es gar nicht überschauen können, weil wir es gar nicht in der Tragweite vorausschauen können, wie sich unser Leben entwickelt und weil wir auch gar nicht sehen können, wie es mit dem Willen Gottes zusammenpasst manchmal. Dann suchen wir seinen Willen für uns ganz persönlich. Ja, und was hilft uns das dann, wenn wir hier wissen, die allgemeinen Säulen des Gottes, von Gottes Willen? Was helfen sie uns im Suchen nach Gottes Willen? Also ich würde sagen, wir können uns immer darauf verlassen, dass sich Gottes Willen in diesem Bereich hier bewegt. Dass er ja von diesen drei Säulen getragen ist. Gottes Wille fördert immer die Errettung. Gottes Wille ist immer die Heiligung. Gottes Wille ist immer der Aufbau der Gemeinde. Ja, es gibt auch dem Suchen, unserem persönlichen Suchen nach Gottes Willen, gibt es auch wie ein Rahmen, würde ich mal sagen. Ja, wie ein Bild einen Rahmen hat, so hat auch unser Leben einen Rahmen durch den Willen Gottes. Wir können uns darauf verlassen. Wir können uns auch daran orientieren. Was diese Säulen hier anbelangt von Gottes Wille, da sind wir uns sehr sicher, weil es explizit benannt ist. Das können wir immer jemand sagen, der nach Gottes Willen fragt. Diese Verse, die sind Gottes Wort. Was die praktischen Dinge anbelangt, wir sollen immer ein bisschen ein kleines Fragezeichen dahinter haben. Nicht ein Fragezeichen, dass alles immer in Bewegung sein muss und wir uns unsicher sind, aber ein Fragezeichen in dem Sinn, dass wir am Herrn dranbleiben und ihn weiter suchen. Ich möchte einen Vers dazu lesen, der ist jetzt nicht in der Gliederung, von Römer 1 von Paulus. Er spricht dort auch von dem Willen Gottes. Und da ist er nicht so eindeutig wie im Timotheusbrief und im Thessalonicherbrief. Da drückt er sich anders aus. Es geht dort um eine Reise, einen Besuch der Geschwister in Rom oder der Gemeinde in Rom. Er sagt, Römer 1, Vers 10, und bitte, ob es mir nun endlich irgendwie im Willen Gottes gelingen mag, zu euch zu kommen. Da ist der Wille Gottes nicht so explizit benannt. Und ich denke, das ist auch oft, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen. Ja, es ist manchmal nicht so super eindeutig, aber wir können dranbleiben. In Epheser 5 sagt Paulus, versteht, was der Wille Gottes ist. Also, es ist möglich, Gottes Wille zu verstehen. Aber wir müssen dranbleiben. Es gibt kein Gesetz. Wir reden hier von Gottes Wille. Wir reden hier von dem, was sich ja auf diesen Säulen gründet. Aber es steht immer der lebendige Gott selbst dahinter. Es gibt keinen in aller Ausführlichkeit, in aller Breite beschriebenen Willen. Das wäre ein Gesetz, das wäre ein Verhaltensmuster, das wären Regeln. Aber von was wir hier reden, wir reden von dem Willen Gottes. Und der Wille Gottes, er besteht in der Person des lebendigen Gottes. Und deswegen müssen wir dranbleiben. Deswegen, selbst wenn wir ihn gesucht haben in irgendetwas, ja, wir müssen dranbleiben an dem lebendigen Gott. Und es gibt noch einen Grund, dran zu bleiben. Und ja, das möchte ich jetzt auch hier einzeichnen. Ich habe gestern verschiedene gefragt und verschiedene haben mir gesagt, es fehlt was in diesem Bild. Es fehlt die Grundlage. Es fehlt das Fundament. Und was ist das Fundament? In diesem Bild gesprochen, wir lesen mal Hebräerbrief. Vielleicht erschließt sich das von alleine, was ich sagen möchte. Hebräerbrief, Kapitel 10. Hebräer vergleicht ja die Dinge immer mit dem alten Bund, mit dem, was Gott früher seinem Volk gesagt hatte und mit dem, wie es heute aktuell ist, wie es sich gewandelt hat. Ab Vers 6 möchte ich mal lesen. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Also das war ja der alte Bund, die Vorgabe, verschiedene Arten von Opfern zu bringen. War genau dort beschrieben, wie die Opfer gebracht werden mussten, was für ein Tier gebracht werden musste, wie oft, aus welchem Grund. Und jetzt kommt hier, das ist übrigens ein Zitat aus dem Psalmen, sagt, kein Gefallen hat an Brandopfern und Sündopfern. Da sprach ich, siehe, ich komme, deinen Willen Gott zu tun. Also nachdem im alten Bund Opfer gefragt waren, nicht nur gefragt, sondern auch gefordert waren, nötig waren, kommt jetzt hier eine neue Ansage. Es kommt der Herr selbst, also hier noch nicht mit Namen benannt, aber siehe, ich komme, deinen Willen Gott zu tun. Also der Herr selber ist gekommen als der, der Gottes Willen tut, in Person. Oben, sagt er, Opfer und Gaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Da hebt er das erste auf, um das zweite einzusetzen. Also mit dem Kommen des Herrn Jesus Christus auf diese Erde ist das Frühere aufgehoben worden. Mit seinem Weg, ja letzten Endes auch sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung, ja, ist es der Herr, Jesus Christus, der Gottes Willen tut. Der Herr selber ist die Person, die Gottes Willen getan hat. Und das hat er auch bezeugt in seinem Leben hier auf der Erde. Er wurde immer wieder angegriffen, wurde hinterfragt, aber er hat immer wieder auch sehr klar bezeugt, dass er Gottes Willen tut, dass er immer tut, was dem Vater gefällt. In Johannes 6, Vers 38. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Ja, wunderbar. Der Herr ist nicht für seinen Willen gekommen, sondern um den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. und Johannes 8, Vers 29. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Welch ein Zeugnis! Der Herr konnte von sich bezeugen, er tut immer, was ihm gefällt. Und deswegen hat er auch alle Verheißungen erfüllt. Er musste sie alle erfüllen. Als er hier auf der Erde war, es mussten viele verschiedene Verheißungen erfüllt werden. Unter anderem auch die Verheißung, dass er ans Kreuz gehen würde und dort sterben für die Sünden der ganzen Welt. Jetzt möchte man ja vielleicht sagen, ja, das war ja klar, der Herr musste ans Kreuz. Er musste unsere Sünden tragen, hat ja auch Jesaja schon gesagt. Und der Herr wusste es auch. Aber ich möchte doch noch zwei Verse lesen aus Matthäus 26, aus seinem Weg an das Kreuz. Matthäus 26, Vers 39. Also er ist dort mit den Jüngern ja gewesen und dann geht er ein bisschen weiter. Er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also er hat hier auf dem Weg des Kreuzes eine Last getragen, ja, die ihm auch nicht angenehm war. Ich glaube, es ist richtig zu sagen, dass der Wille Gottes wunderbar ist, aber ja, der Wille Gottes schränkt uns auch ein. So sehr wie der Herr hier, dass der Herr sogar sagt, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dann Vers 42. Wiederum, zum zweiten Mal ging er weg, betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Also dieses Gebet, dein Wille geschehe, das war auch, ja, seine Haltung, sein Gebet zum Vater. Wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, so geschehe dein Wille. Es gäbe sicher noch viele Beispiele in den Evangelien, wie der Herr diesen Weg ganz gegangen ist, den Weg des Kreuzes und ja danach auch von Tod und Auferstehung. Er hat den Willen Gottes ganz getan. Er hat keinen Ausweg genommen, sondern er ist ans Kreuz gegangen. Und der Weg, seinen Willen zu tun, er war auch der Weg des Kreuzes. Und ja, so ist es bis heute geblieben. Der Weg, seinen Willen, ist auch der Weg des Kreuzes. Es ist nicht der Weg des alten Menschen. Mir aufgeschrieben, der gefallene Mensch ist nicht in der Lage, Gottes Willen zu tun. Dafür sehen wir auch viele Beispiele. Eins möchte ich kurz erwähnen. Der König Saul im Alten Testament. König Saul, ja, ist wirklich ein Bild an vielen Stellen für den alten Menschen. Er war eigentlich der gesalbte König. Er hatte die offizielle Aufgabe, Gottes Volk zu regieren als der König. Aber weil er seinen eigenen Willen getan hat, war er nicht dazu fähig. Bis an den Punkt, dass Gott ihn verworfen hat. Ja, er konnte Gottes Willen nicht tun, obwohl er dazu bestimmt war. Es ist nicht tragisch. Ein offiziell benannter Mensch, König des Volkes Israel, kann diesen Willen nicht tun. Und so ist es mit dem alten Menschen auch. Er kann Gottes Willen nicht tun. Auch wenn er es will, er kann es nicht. Auch wenn er sich anstrengt, er kann Gottes Willen nicht tun. Es fehlt ihm die Kraft, es fehlt ihm das Leben, es fehlt ihm die Herrlichkeit. Und dann kommt David. Ein Vers dazu aus Apostelgeschichte 13, Vers 21. Also 21 ist von Saul beschrieben. Da steht nicht viel über ihn, außer dass er 40 Jahre lang regiert hat. Sonst ist nicht viel Gutes zu erwähnen. Aber dann Vers 22, und nachdem er ihn weggetan hatte, also dieser König musste weggetan werden, erweckte er ihnen David zum König, von welchem er auch bezeugte und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Jesse, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Nach so einem schwierigen König kommt David. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der allen seinen Willen tun wird. Dafür kann man dem Herrn nur danken. Und es geht ja hier nicht nur um den König David, der 1000 Jahre vor Christus gelebt hat, sondern es ist ja immer auch ein Bild auf Christus. Christus, der gekommen ist, der allen Willen Gottes hier auf der Erde getan hat. Ja, auf ihn schauen wir, auf ihn hoffen wir und an ihm halten wir fest. Wer kann Gottes Willen tun? Oder wer war der Mensch, dieses Fundament hier? Der Herr Jesus Christus selber. Und von ihm steht geschrieben, dass ihm ein Leib bereitet wurde. Einen Leib hast du mir bereitet, sagt Hebräer 10. Das war natürlich zuallererst der Leib, weil der Herr Fleisch geworden ist, weil er als Mensch hier auf die Erde kam. Aber jetzt ist er ja nicht mehr auf der Erde. Jetzt ist der Leib Christi, wird offenbart durch die Gemeinde. Heute ist die Gemeinde dafür da, Gottes Willen auf diese Erde zu bringen und zu tun. Als Einzelne sind wir dafür da, dafür berufen, aber besonders auch als die Gemeinde. Wir haben vor kurzem von Paulus nochmal gelesen, oder genau gesagt von Saulus, wie er gerettet wurde oder wie er gewendet wurde. Er erzählt es immer mal wieder bei verschiedenen Gelegenheiten, unter anderem auch in Apostelgeschichte 22. Und ja, da ist dieses Licht und diese Stimme, die zu ihm spricht. Apostelgeschichte 22, Vers 7. Ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Eigentlich war der Herr ja schon in den Himmel aufgefahren, aber weil der Saulus, ja, die Heiligen, die Gemeinde verfolgt hat, sagt der Herr, ich bin Jesus, den du verfolgst. Er hat gegen den Leib gearbeitet. Das hat dem Herrn nicht gefallen. Aber wisst ihr, was ich auch sehr interessant fand? Der Herr sagt ihm gar nicht viel an dieser Stelle. Eigentlich würde man doch jetzt denken, wenn der Herr selber dem Saulus erscheint, vom Himmel, und so ein Wunder hier geschieht, dann müsste der Herr ihm doch alles sagen, was jetzt zu tun ist. Er sagt hier, was soll ich tun, Herr, in Vers 10? Und der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus, und dort wird man mit dir über alles reden, was dir zu tun bestimmt ist. Eine wunderbare Art, einen Menschen hineinzubringen in den Willen Gottes. Eine Stimme, die vom Himmel erscheint, aber die gar nicht alles sagt. Sondern er muss dorthin gehen und er trifft ja dann den Ananias, beziehungsweise Ananias kommt zu ihm. Der kommt zu ihm in Vers 13, trat heran und sprach zu mir, Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zu derselben Stunde sah ich. Und er sprach, der Gott unserer Väter hat dich bestimmt, seinen Willen zu erkennen. Aha, der Wille Gottes wird ihm hier offenbart, dem Bruder Saul, in seinem Leib, durch einen Bruder dort in Damaskus. Der Gott unserer Väter hat dich bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Munde zu hören. Denn du wirst gegenüber allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von den Dingen, die du gesehen und gehört hast. Also Paulus brauchte hier die Gemeinschaft des Leibes, die Gemeinschaft der Gemeinde, um in den Willen Gottes ganz hineingeführt zu werden. Und ja, ich denke, das ist auch eine Gnade in dieser Zeit, dass wir nicht alleine vor dem Herrn nur stehen, sondern dass wir in Gemeinschaft ihn suchen. Und es ist unsere Erwartung, dass er seinen Willen uns gemeinsam offenbart. Petrus sagt etwas in 1. Petrus 4, Vers 1 bis 2. Ja, er bezieht sich auch auf das Leben Christi hier auf dieser Erde. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Um die noch übrige Zeit im Fleisch, nicht in den Begierden der Menschen, sondern im Willen Gottes zu leben. Ja, das möchte ich heute Abend noch betonen. Es gibt noch übrige Zeit. Ja, das ist wunderbar. Wisst ihr, also als diese ganzen Einschränkungen bekannt wurden die letzten Wochen und mit jeder Woche noch ein paar dazu kamen, also so gefreut habe ich mich nicht. Ja, weil man überlegt dann auch, was kann man eigentlich in der kommenden Zeit machen? Wir haben ja auch noch Kinder zu Hause, was kann man mit denen machen? Aber in diesem Wort möchte ich heute Abend sagen, die übrige Zeit, die kommende Zeit, die ist für den Willen Gottes. Ja, lasst uns die noch übrige Zeit im Willen Gottes leben. Lasst uns in dieser Zeit der Konferenz gemeinsam seinen Willen suchen und ja, auch uns dafür hingeben und auch in seinem Willen leben. Lob den Herrn. Amen.